Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Herzlich willkommen zum Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen ja in die Ferne sehen, aber hey, in diesen schwierigen Zeiten, so nach dem Shutdown, im vorsichtigen Lockup, ist es schwierig mit dem Blick in die Zukunft. Aber heute machen wir beides. Wir schauen uns die Gegenwart an, vielleicht auch ein bisschen Vergangenheit und dann Zukunft in einem, wie ich finde, unglaublich spannenden Thema mit einem super spannenden Gast, den ich schon immer kennenlernen wollte. Das habe ich ihm noch gar nicht gesagt. Zu Gast ist Christian Eggert. Das ist der Macher von Urbanetics. Er ist der Regisseur der Show, der Regisseur des Events, eines der herausragendsten Events im ganzen Ruhrgebiet, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Reden wir gleich drüber. Herr Eggert, herzlich willkommen.
Oh, vielen Dank für diese tolle Begrüßung.
Ja, ich meine es ernst. Also ich glaube, dass da vieles dran ist. Wir reden über Bewegungskunst in bewegenden Zeiten, wie Bochums Street-Stylisten in die Zukunft schauen. Mein Name ist Erik Weig. Ich bin Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und darf diesen Podcast moderieren. Herr Eggert, in dieser Zeit... Manche sagen, Shutdown ist zu Ende. Für Sie ist der Shutdown bestimmt noch nicht zu Ende. Erzählen Sie mal, was ist Ihr Business? Sie machen ja nicht nur Urbanetics, wobei man denken würde, Urbanetics ist so groß und auch so großartig, dass es reicht. Was machen Sie eigentlich so?
Also ich habe seit etwa 25 Jahren eine Agentur, die heißt Da Capo in Bochum. Und ich nenne das mal Kreativagentur, weil das Wort Eventagentur mag ich nicht so gerne. Wir machen schon seit vielen Jahren interessante Produktionen, auch für Firmen. Also es ist nicht so, dass wir nur Shows machen für Publikum, sondern eigentlich seit vielen Jahren auch für Firmen Events organisieren, die was Besonderes haben, also wo es auch um Storytelling geht, um Markeninszenierungen und gerne mit Kunden, die uns viel freie Hand lassen und nicht zu sehr einen Daumen drauf haben und wo wir das ausspielen können, was wir am besten können, nämlich neue Wege zu finden, um verschiedenste Kunstformen auf der Bühne zusammenzubringen. Das heißt für mich Artistik genauso wie Tanz, Schauspiel, Kabarett, Musik, Videoprojektion. Das machen wir schon eine ganze Weile.
Und das hat also das heißt, wenn die Firma Alibaba ihr 100. Firmenjubiläum hat, 100 Jahre Alibaba, dann machen sie die Riesenshow mit der Geschäftsführer fährt mit dem Motorrad auf die Bühne und dann geht ein Feuerwerk los. So?
Ja, schöne Idee im Übrigen, ja. Also das machen wir gerne und zwar genau diesen kreativen Part. Also nicht unbedingt das Akkreditieren und das Hostessenmanagement und Hotels besorgen und so weiter, sondern gerne den roten Faden gemeinsam, am liebsten mit den Entscheidern entwickeln, um dann auch möglichst einen kreativen Weg zu finden, um ja was Neues zu inszenieren und was auf die Bühne zu bringen, was die Leute auch begeistert und was auch zu der Firma passt, ohne dass sie das vielleicht vorher wussten, dass das zu ihnen passen könnte.
Okay, das hört sich spannend an, aber jetzt frage ich mich natürlich automatisch, was ist für Sie passiert am 13. März und in den Tagen danach?
Also ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt. Das war unfassbar interessant, weil ich dann aus Las Vegas von den Leuten genauso gehört habe wie aus Norwegen und eigentlich von überall in der Welt, wie das da so gerade passiert. Und das war ja zeitverzögert an allen möglichen Orten. Ich habe da ganz viele intensive Gespräche geführt mit ganz vielen Menschen, was ich sehr bereichernd fand für mich auch, weil es auf einmal eine Situation gab, die für alle ein Ausnahmezustand war, eine Krise, was die Leute erstmal auch öffnet und auch wahnsinnig interessante Gespräche fördert. Aber vielen, glaube ich, ganz vielen jungen Künstlern auch helfen können, eben durch so ein bisschen Altersweisheit und durch das wir schon durch allerlei Krisen auch gegangen sind in den letzten 25 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe dann für mich entschieden, ich mache mich jetzt überhaupt nicht verrückt, ich gucke auch nicht so weit in die Zukunft, sondern ich mache das, was man jetzt tun muss und ansonsten kümmere ich mich um mich, um meine Psyche, um meine Gesundheit und bin also viel in der Zeit wirklich, ich habe mir gesagt, bis 15. April machst du so gut wie gar nichts und dann gehst viel spazieren, kochst gut, machst was mit deiner Familie, fährst Fahrrad und kümmerst dich um, meine Mutter ist 95, die haben wir dann versorgt. Also ich habe einfach so ein bisschen die Griffe fallen lassen und gesagt, ich mache jetzt nicht irgendwie virtuelle Events und Autokino und was alles, das ist nicht meins, sondern ich habe gesagt, ich warte mal auf gute Ideen, die dann vielleicht kommen und guck mal, wie sich das entwickelt und versuche mich möglichst zu entspannen.
Da hört sich ja erstmal gut an, das kann man 4 Wochen lang auch gut machen, glaube ich. Ich bin auch noch nie so viel spazieren gegangen wie in den letzten Wochen und Monaten, aber für Sie dauert der Shutdown ja faktisch an. Oder gibt es Events, die Sie im Moment auf die Beine stellen können?
Also der Shutdown dauert an. Wir haben viel, aber inzwischen uns auch viele konzeptionelle Gedanken gemacht. Wir haben natürlich auch Urbanetics die komplette Show entwickelt, also alle Künstler eigentlich auch engagiert. Die
also das nächste Urbanetics wäre eigentlich fertig?
Von der Planung das nächste her. Urbanetics ist zumindest so gedacht, dass alle, die daran beteiligt wären, eigentlich optioniert sind und in den Startlöchern stehen und wir eine Storyline haben.
Reden wir schön im Konjunktiv. Wann wäre das denn? Also wann hätte es denn, wann würde es denn stattfinden?
Es würde im November stattfinden. Wir haben auch lange Zeit geglaubt, dass es stattfinden würde. Das heißt, wir
sollen wir mal kurz beschreiben? Also natürlich kennt in Bochum jeder Urbanetics. Wir haben auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass ich bis auf eine Show natürlich in den letzten 5 Jahren auch keine verpasst habe. Das will ja niemand verpassen, aber wir werden tatsächlich auch in Frankreich gehört, in Spanien, wir haben Zuhörer aus Belgien. Sollen wir mal kurz, wollen Sie mal kurz beschreiben, was Urbanetics ist? Ich habe gerade gesagt, es ist eine der, jetzt benutze ich das Wort endlich mal, wollte ich schon immer mal machen, eine der geilsten Shows, die ich je gesehen habe, aber das ist ja noch keine Beschreibung.
Ja, ich versuche das mal in ein paar Worten. Auslöser für die Idee von Urbanetics war, dass das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt wurde. Ruhr 2010 hat uns eigentlich inspiriert, dass wir 2007, 2008 diese Idee geboren haben, dass wir gesagt haben, es gibt so viele tolle Künstler auf der Straße. Also ich habe viele tolle Leute damals gesehen im Skateboard, Parkourläufer, Tänzer, Street-Tänzer, Biker und habe gedacht, die gehören eigentlich mal auf die Bühne. Und dann haben wir eine Konzeption entwickelt.
Das ist das, was Sie Street-Stylisten nennen.
Genau, das sind so die Street-Stylisten. Wir haben dann gesagt, okay, das ist toll, aber das reicht noch nicht für eine komplette Show. Oder dann haben wir gesagt, okay, es gibt tolle Artisten auf der ganzen Welt, wozu ich eine hohe Affinität habe und auch schon viele Jahre mit vielen von denen gearbeitet habe. Und die aber auch so einen Flavor haben, so einen Style haben, die jetzt nicht so den Glitzeranzug anhaben und 3 Bälle in die Luft werfen und dann den 4. und jedes Mal Applaus nehmen, sondern eigentlich auch eine Verwandtschaft haben zu den Street-Artisten. Die haben wir dann gecastet und dann auf die Bühne der Jahrhunderthalle gebracht, zum ersten Mal Pfingsten, also Mai 2010. Und das sollte es eigentlich auch gewesen sein für das Projekt. Das war eigentlich wirklich nur für 5 Tage angesetzt. Das war sehr aufwendig.
Also das war einmalig angelegt.
Das war einmalig angelegt. Und damals war das so, wir haben...
Können wir mal so ein paar Rahmendaten sagen. Wie viele Künstler machen da mit? Also es gibt einmal die Künstler aus der ganzen Welt, die dafür extra hier hinkommen. Wie viele sind das so ungefähr?
Wir haben ungefähr, kann man sagen, ungefähr 30 bis 35 Street-Artisten, dann 4, 5 Musiker, Live-Musik spielt eine große Rolle und dann ungefähr 10 bis 14 internationale Artisten, die noch dazukommen. Das Interessante ist dann eigentlich die Verschränkung, das heißt nicht die einzelnen Nummern, wo der Artist nur seine Nummer zeigt, sondern wo das zusammenkommt, wo also die Cars, die Tänzer, die Biker, die Parkourläufer in Kontakt kommen zu Künstlern, die aus Montreal kommen oder aus Paris oder aus Japan und da was Neues entsteht. Also das finde ich immer, das sind so die ganz besonderen Momente, wo diese Verschränkungen auf der Bühne passieren. Dann haben wir auch ein tolles Videoprojektionsbild, das heißt wir arbeiten mit LED-Technik und so wie früher die Prospekte verschoben worden sind oder wie sie heute auch zum Teil noch an Theatern verschoben werden, haben wir halt 10 Bildwechsel mit LED-Technik und wenn das alles zusammenkommt...
Sie nutzen auch die Location der Jahrhunderthalle.
Genau, die Jahrhunderthalle spielt natürlich auch eine riesen Rolle. Das ist also einer der geilsten Orte, die ich kenne auf der Welt. Auch das Haus selber und mit dem Andreas Kuchheider und dem ganzen Team, die stehen also wie eine Wand hinter Urbanetics und freuen sich auch immer, wenn wir kommen. Diese Halle ist einfach grandios. Ich bin da auch, das war aber auch für mich die Grundvoraussetzung auch bei Ruhr 2010 zu sagen, wir machen das, aber wir gehen in die Jahrhunderthalle. Also da, es gab für mich keinen anderen Ort, weil das so wichtig war, dass sie in diesen Hohetempel Das war 2010, war die Jahrhunderthalle noch nicht so geöffnet. Damals gab es die Ruhrtrinale und dann so Klassikkonzerte. Aber es war noch keine Halle für jedermann. Das hat sich eigentlich durch Urbanetics viel geändert. Und inzwischen ist da der historische Jahrmarkt, eine Eisfläche und allerlei Events für die ganze Familie. Das war eigentlich 2010 noch ein Kulturtempel. Also rein ausschließlich für Hochkultur.
Ja, ja.
Und da hat sich durch Urbanetics viel verändert. Also wir waren Teil, aber auch die Offenheit von Andreas Kuchheider, der gesagt hat, ich möchte hier nicht den Ruhetempel der Kultur, sondern ich möchte gerne, dass die Halle für die breite Bevölkerung geöffnet wird.
Wäre es für Sie frevelhaft zu sagen, das ist so eine Art Varieté, die Show von Urbanetics?
Ich glaube, wir haben ein neues Genre erfunden mit Urbanetics. Es gab es vorher noch nicht. Also diese Form von Show gibt es weltweit nicht, bis heute nicht. Es gibt zwar schon mal in zirzensischen Produktionen oder Varietés auch mal der ein oder anderen Biker, Tänzer, auch Parkourläufer, aber in dieser Konsequenz gibt es das weltweit nicht. Und ich finde, mich interessiert dieser, dass da eigentlich alles möglich ist. Also wir haben klassische Musiker genauso in der Show, wie Artisten, wie Tänzer. Es ist eigentlich, wenn es irgendwie passt, wir hatten jetzt bei der vorletzten Show waren zwei Schauspieler vom Folkwang Hochschule dabei. Da waren viele Theatrale, wir haben auch gesprochen. Das war eigentlich das erste Mal, dass viel Text auch da war. Wir sind da sehr offen. Und dieses X in Urbanetics ist eigentlich sich so vorzustellen, dass da, wo die beiden Achsen sich kreuzen, da entsteht das Neue. Das heißt, wir sind eigentlich komplett offen. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich so viel mit jungen Menschen zu tun habe, kommen da einfach auch sowohl musikalisch als auch szenisch immer wieder neue Ideen, die ich jetzt so gar nicht alleine haben würde. Das Team ist halt auch sehr, sehr wichtig. Das ist seit der ersten Minute zusammen. Also der Choreograf Takao Baba ist einer der schillerndsten Figuren eigentlich in Deutschland, auch im Hip-Hop-Bereich. Der Sebastian Meyer ist der musikalische Leiter, der auch in anderen Projekten sehr für Furore sorgt. Wir haben Kostümbild und Bühnenbild. Das sind alles Leute, die sind von Anfang an dabei. Und wir sitzen dann zusammen am Tisch und überlegen also schon bei der Stunde Null, was wollen wir denn zusammen machen? Und eigentlich kommen diese ganzen Inspirationen zusammen.
Jetzt haben wir nicht geklärt, wie es passiert ist, dass die Idee, das einmalig zu machen, dann umgeschlagen ist in Urbanetics muss es jetzt jedes Jahr geben. Also es gibt ja Leute, die sagen, wenn die Show dieses Jahr nicht stattfindet, reden wir gleich noch drüber, aber dann fehlt was. Dann fehlt was im Kulturkalender der Stadt Bochum und des Ruhrgebietes. Ich finde das auch. Also wie ist es passiert, dass man plötzlich entschieden hat, das ist so toll und das ist, zieht so viele Menschen in seinen Bann und offensichtlich, also ich meine ja sogar zu spüren, dass es die Künstler auch in den Bann zieht, dass man es jedes Jahr macht.
Also es ist wirklich, man muss noch mal kurz in das Jahr 2010 springen, in den Mai. Wir hatten 6 Shows angesetzt und in unserem Optimismus haben wir gesagt, wir machen das so, die erste Show ist um 22 Uhr und die zweite Show ist um 0 Uhr, weil wir im Dunkeln spielen wollten. Und im Mai wird es spät dunkel, die Jahrhunderthalle hat ein Glasdach und wenn du mit Projektionen arbeiten willst, dann brauchst du Dunkelheit. So, dann war das so, dass diese 0 Uhr Shows so gut wie kein Interesse erregt haben. Also waren so 50 Karten weg pro Show.
0 Uhr ist halt auch echt eine harte Nummer.
Ja. Jetzt kommt aber das Schöne an der Geschichte. Wir haben eine öffentliche Generalprobe gespielt. Da waren ungefähr 800 Leute. Und wir konnten es alle selber nicht fassen. Wir haben es da zum ersten Mal selbst gesehen, wie das zusammengesetzt aussah. Und es hatte so eine unfassbare Energie, dass es die Leute wirklich von den Stühlen gerissen hat. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, weil es wirklich so intensiv war. Weil wir hatten vorher gedacht, es sind ja so viele Künstler dabei gewesen, die noch nie auf der Bühne standen. Die wissen nicht, wo sie aufgehen müssen. Die vergessen ihr Kostüm, die kriegen den Musikeinsatz nicht. Und in der Generalprobe lief das wirklich wie geschnitten Brot. Das heißt, wir hatten Standing Ovation. Ich glaube, 10 Minuten haben die Leute gestanden bei der Generalprobe. Die haben ihre Handys gezückt und angerufen, wen immer sie kannten. Jedenfalls war innerhalb von 24 Stunden alles ausverkauft.
Das heißt, wir haben
2.500 Tickets verkauft innerhalb von 24 Stunden für diese Show.
Cool.
Und die Leute waren durchgehend unfassbar begeistert. Und es zog sich halt auch so durch alle Medien und so weiter, so dass es danach rief, weiterzumachen. Dann habe ich halt.
Also waren die Mitternachtsshows dann auch ausverkauft?
Die waren ausverkauft, es war alles ausverkauft.
Jetzt mal kurz, bei jeder Vorstellung sind wie viele Menschen als Zuschauer im Raum?
Also bis zu 1.300 Plätze.
Okay.
In der Tribüne. Je nach Bühnenbild mal mehr, mal weniger.
Ja.
Spannend ist dann, wie es dann weitergeht.
Wie viele Shows haben Sie beim ersten Mal gemacht?
Beim ersten Mal gab es 6 Shows.
6 Shows.
Jetzt, wir haben dann spannend ist
war noch, das damals schon so, dass die Show eine Geschichte erzählt?
Ja, ja.
Es war auch von Anfang an so.
Die erste Geschichte war, dass sich ein Jugendlicher in den Computerspielen verirrt und quasi da nicht mehr rauskommt. Und dann durch diese Inspiration von den ganzen Street-Künstlern er quasi in dem Sog gezogen worden ist, mach was selbst, mach was Eigenes und verliere dich nicht in der virtuellen Welt. Das war eigentlich so die Geschichte der ersten Show.
Ja.
Ganz, ganz interessant auch, gab es viel Feedback auch von Kindern und überhaupt gab es immer sehr viel emotionales Feedback. Wir haben so viele Kinderbilder, gemalte Bilder geschickt gekriegt und Fotos und die Leute haben sich auf der ganzen Welt in die X-Position gestellt und uns Fotos geschickt, vom Zuckerhut bis, ich weiß nicht, bis Holland am Meer, überall, Kinder und so weiter. Die haben sich da so mit identifiziert von Anfang an. So, jetzt nochmal ganz schnell zu Ende erzählt, 2010. Es war dann Juli 2010, ich saß in der Jahrhunderthalle und habe gesagt, wir sollten eigentlich 2011 nochmal was machen. Damals war der Herr Kröger noch Chef der Jahrhunderthalle. Und dann durch einen Zufall war im Dezember 2010 eine Lücke entstanden, weil irgendwie eine Gala-Messe, irgendwas wurde abgesagt. Auf jeden Fall gab es 16 freie Tage oder 17 freie Tage. Und dann habe ich da im Juli gesagt, okay, wir machen es nochmal. Und man muss sich vorstellen, mit dem Vorlauf die gleiche Show nochmal machen, mit dem Selbstbewusstsein, okay, das wird schon wieder voll. auf jeden Fall haben wir dann diese 13 Shows angesetzt. Die Ruhr 2010 hat 2 Vorstellungen gekauft, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, und hat alle Sponsoren, Bürgermeister und so weiter dahin eingeladen. Die Shows waren auch ein voller Erfolg. Als ich nach Hause kam und meine Frau sagte, wir machen es nochmal, und mein Kollegen im Büro haben gesagt, bist du wahnsinnig, wir sind so froh, dass das über die Bühne gegangen ist, keiner hat sich verletzt und wir sind da irgendwie, wir können das nicht jetzt nochmal machen, dass du hast Glück gehabt, dass so viele Leute da waren und so weiter. Ich habe gesagt, wir machen es nochmal. Und dann haben wir es quasi mit einem Vorlauf von 5 Monaten nochmal eine komplett neue Show inszeniert.
Das ist jetzt, glaube ich, nochmal spannend.
Und wie 2010 nochmal auf die Bühne gebracht.
Also wie lange dauert es, um sowas zusammenzupacken? Also das ist ja nicht nur, ich muss die Künstler finden, ich muss die Geschichte mir ausdenken, ich muss die Geschichte aufschreiben. Dann, was ist mit den Street-Stylisten? Also wie kriege ich die zusammen? Oder sind die immer da?
Also wie lange dauert es, diese Show zu machen? Aber ist ein unfassbar komplexes Puzzle, sag ich mal. Jede einzelne Produktion ist ein riesen Puzzle. Wo fängt man an? Also für mich fängt die Vorbereitung der nächsten Show eigentlich in der 2. Showwoche an, die noch läuft. Das heißt, ich ab dem Moment, wo die Show im Kasten ist, sitze ich in der Regie und gucke zweigleisig. Ich gucke mir nochmal so an, die Show an und überlege schon gleichzeitig, was könnte ein Thema fürs nächste Jahr sein. Und ab dem Moment eigentlich, wo die Show zu Ende ist, geht das eigentlich schon los. Und das erste Meeting zu dem mit dem Kreativteam ist dann meistens schon im Januar, sodass man die erste Idee hat, weil, was ganz entscheidend ist, ich brauche ein Thema, um die internationalen Künstler zu engagieren. Die Leute, die wir haben wollen, sind sehr rar geworden. Also 2010, 11, 12, 13 war es noch nicht so, weil der Style noch nicht so populär war in den ganzen Produktionen weltweit. Man muss ja sehen, wir haben weltweite Konkurrenz für diese Künstler und wir engagieren die nur für einen geringen Zeitraum. Für die Künstler sind die Monate Oktober, November, Dezember die Hauptverdienstmonate mit Weihnachtszirkussen und auf der ganzen Welt ist ein Riesenmarkt. Das heißt, wir müssen ein Thema haben und ich muss Leute engagieren können. Dann ist im Februar ist meistens ein Riesenfestival in Paris, also jedes Jahr eigentlich das Cirque de Main Festival, da fahren aus der ganzen Welt die Zirkusdirektoren und Castingdirektoren hin und gucken sich den Nachwuchs an. Das sind immer 24 neue Artisten, die meisten so noch nicht gesehen haben. Gut ist immer, wenn man ein bisschen Vorsprung hat, dass man die zum Beispiel schon engagiert hat, bevor die auf dem Festival sind.
Klar.
Also es ist schwierig, die zu kriegen. Inzwischen hat Urbanetics aber so einen tollen Ruf, dass ganz viele Künstler sagen, okay, dieses Jahr machen wir Urbanetics und bisschen Gala-Business und so weiter, aber wir wollen gerne Urbanetics spielen. Das ist,
ist das eine Ehre für die Künstler, bei Urbanetics dabei zu sein, weil die Marke schon so stark geworden ist?
Ich glaube, es geht nicht um Ehre, sondern es geht um das Gefühl, in der Jahrhunderthalle in so einer Cast mitzuspielen. Dieses urbane Lebensgefühl, diese erinnert viele auch wieder daran, die jetzt schon, sagen wir mal, 10 Jahre mit Seven Fingers in Kanada und auf der ganzen Welt unterwegs waren, warum sie es eigentlich machen. Die Begeisterung, die die jungen Leute bei Urbanetics haben im Backstage, die Tänzer, die Parkourläufer, die sind die ganze Zeit ja in Bewegung. Das ist ja nicht so wie im Theater, die gehen eine rauchen und dann kommt die nächste Szene, sondern die sind wirklich, die interagieren die ganze Zeit. Die kommen an, machen sich warm, tanzen zusammen, legen Musik auf und die ziehen die Artisten wirklich in ihren Bann, die das auch zum Teil nicht mehr kennen. Weil wenn man so eine Routine hat und man ist auch irgendwo in einem Hausfest engagiert, dann hat man da seinen Kosmetiktisch, wo alle Utensilien liegen, da richtet sich jeder so seine kleine Privatsphäre ein und dann ist man dann auf dem Punkt genau da, wenn der Regisseur sagt, ich brauche dich für die Proben oder für den Auftritt wird gegongt und so und dann gehen die raus. Und bei Urbanetics ist die ganze Zeit Energie und dieser Stolz. Ich durfte
ja auch schon in diesen Backstage-Bereich, wo die sich ja die ganze Zeit aufhalten und da interagieren die ja auch die ganze Zeit.
Das ist die ganze Zeit. Ja. Das geht die ganze Zeit, ist da Interaktion. Und auch viele kommen auch schon früher in die Halle und proben, dann trainieren mit den Artisten zum Beispiel am Pol oder machen irgendwie Luft erste Mal am Trapez. Und da findet also ein rasanter Austausch statt zwischen den ganzen jungen Künstlern. Aber was eben spannend ist, ist, Urbanetics ist für eigentlich alle Künstler, egal wo sie schon waren und wie groß die Events waren, ist es immer ein Punkt. Wir hatten ja letztes Jahr Geburtstag, 10-jähriges. Wir haben ganz viele so tolle Mails gekriegt aus der ganzen Welt von den Künstlern, die sagen, das one of the best contracts I ever did ist sowas. So I still feel with you. I feel like part of the Urbanetics family. So wirklich so aus tiefster Seele. Und das ist, glaube ich, auch das, was Urbanetics von Anfang an so ausgezeichnet hat. Es geht mir persönlich nicht darum, dass wir den allerbesten Biker in der Show haben, der einen dreifachen Salto springt oder den allerbesten Parkourläufer oder den, der 17 Tassen auf den Kopf werfen kann. Also das finde ich persönlich so spannend. Aber wenn ich sehe, wie das zusammenkommt bei Urbanetics und was mit welchem Stolz die im Finale auf der Bühne stehen und wenn die einen Schritt nach vorne gehen und wie das Publikum einfach in einem aufspringt und zwar immer. Es gab noch nicht eine Show, wo nicht das Publikum gestanden hat. Und man merkt richtig, da ist was Echtes drin, das ist real, das ist authentisch, das ist, da spielt jetzt keiner, sag ich mal, der Musik gespielt und schon im Finale denkt, gehe ich gleich Pizza oder Pommes essen. So das Gefühl hat man oft bei Profis, weil die das so oft machen, dass das Gefühl verloren geht.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer könnten ja jetzt denken, dass sie das sagen müssen, weil sie ja Werbung machen müssen für ihre Show. Aber ich will jetzt
Entschuldigung, ich rede mich gerade so ein bisschen.
Nee, ich sage es als Zuschauer. Ich habe das ja schon erlebt. Es ist genau so, ich hätte es nicht so gut beschreiben können, aber es ist genau so, dass dieses Gefühl von der Bühne in den Zuschauerraum schwappt und man genau das spürt. Da ist keiner, der einen Job abreißt, sondern da entsteht eine eigene Welt auf der Bühne. Es ist tatsächlich so. Also ich will das echt bestätigen, weil es ein unglaubliches Gefühl auch für die Zuschauer ist, das stimmt. Aber was wir jetzt noch nicht geklärt haben ist, jetzt gibt es also die internationalen Künstler, die sie zusammensuchen, auch über dieses Festival in Paris und so. Aber wo kommen die anderen, die Street-Stylisten, die anderen Artisten her, die ja von vor Ort sind, oder?
Ja, es war anfangs sehr schwer, die einzelnen, ich sag jetzt mal, Street-Artisten zu finden, weil die Parkourläufer waren irgendwo für sich, die Biker haben sich irgendwo getroffen, die Tänzer nochmal unterteilt in verschiedene Tanzstile, das heißt, jeder hat so eine kleine Peer-Group gehabt.
Sie müssen sich ja irgendwie in die Szene.
Jeder hat aber eine eigene Szene.
Jeder hört
auch ein bisschen andere Musik und trägt andere Klamotten und die treffen sich woanders. Das heißt, es gab nicht irgendwie einen Spot, wo man hingehen konnte und sagt, hey, Street-Artisten, kommt mal, wir brauchen euch, sondern wir mussten die wirklich auch finden. Und dann auch lernen, damit umzugehen, dass sie eben nicht sind wie Künstler, die man sonst engagiert, sondern viel mehr Freiheitsdrang haben und unbedingt immer pünktlich zu Proben kommen und all das, was dazugehört. Aber natürlich auch berufliche Verpflichtungen haben, zur Schule gehen, studieren.
Ja, aber wie haben Sie das gemacht? Sind Sie durch die Stadt gelaufen und haben geguckt, wo finde ich ein paar coole Biker? Oder ich kann mir das gar nicht
ganz vorstellen. Am Anfang war das ja so, das war im Jahr dann 2009, Anfang 2009 sind wir wirklich, mein Sohn war eine große Hilfe, weil der war damals 14. der war schon bei den Bikern, der ist auch mitgefahren selber, war einer der Akteure auch. Und so sind wir eigentlich an die Orte gegangen, wo die sind und haben dann auch in den jeweiligen Peergroups auch Multiplikatoren gefunden, die dann sowas gesteuert haben. Also einer war dann für uns der Ansprechpartner für Parcours zum Beispiel, der hat versucht, die zusammenzuhalten, und einer war für die Biker zuständig und so weiter, ist auch heute noch so. Aber die waren auch erst sehr misstrauisch. Also was will er von uns? Ne? Was soll das hier? Show? Wir machen keine Show. Wir fahren für uns, weil wir Spaß dran haben. Und das Misstrauen war auch sehr groß. Und das, was dann sehr schön war, wir hatten dann die alte Marienkirche als Trainingsort. Das war ja der erste Ort von Urbanetics. Wir haben dann da mit den Bikern zusammen Rampen reingezimmert und so, und die sind da durch die Kirche geflogen, Parcoursläufer. Die ersten Trampolinleute sind direkt an der Kirchenland an so einem Marienbild hochgelaufen, also Trampolin an die Wand gestellt. Ja. Und wir haben, ich glaube, 3 Jahre die Marienkirche gehabt als Ort. Ganz besonderer Ort, mitten in Bochum, umgeben von wunderschönen Platanen, wo wir auch mitten in Bochum grillen konnten und so einen eigenen Ort hatten. Ich rede schon fast, als wenn ich einer Jugendlichen wäre, weil mich hat das schon immer selber so da reingezogen. Gedacht, so 20 Jahre früher wäre das genau mein Ort gewesen, wo ich immer gewesen wäre. So habe ich halt auch viel Zeit da verbracht, aber war so ein bisschen außerhalb natürlich der jungen Klicken, die da trainiert haben. Aber das hatte immer eine besondere Magie, auch in der Kirche. Dieser Ort hatte einfach auch so eine Ruhe ausgestrahlt. Da gab es nie Streit, Stress und so. Und da, ich weiß noch, ein Schlüsselerlebnis war natürlich viel Hip-Hop, viel laute Musik und so weiter. Aber dann haben wir mal Klassik zugespielt. Und erst also die jungen Leute noch Klassik. Und dann fingen die an zu tanzen. Mhm. Und sich um die Klassik bewegen. Und dann kam eigentlich auch zum ersten Mal auch eine klassische Musik in die Show. Und da haben sie damals, ich glaube, auf Musik von Bach getanzt.
Ja.
Und auch mal auf die 4 Jahreszeiten.
Wie lange üben die jungen Leute, die hier von vor Ort sind? Wie lange trainieren sie mit denen, bis die Show steht?
Wir haben ja einen Radius, ich sag mal, von inzwischen, das sind nicht alles Bochumer. Mhm. Also wir haben also das ganze Ruhrgebiet bis Düsseldorf, Monheim, Viersen. Also die kommen in so einem Radius von ungefähr 100 Kilometer. Die trainieren für sich natürlich sehr viel. Tänzer, Biker und so weiter. Einige von den Tänzern sind auch sehr aktiv im Tanzhaus NRW, auch zum Teil als Lehrer, als Choreografen. Weil sie sind natürlich auch älter geworden. Für die Show speziell fangen wir eigentlich im September an zu trainieren. Also richtig speziell die Choreografien zu lernen, einzustudieren, auf die Musiken zu arbeiten, das zusammenzubringen mit den Visuals. Das machen wir September, Oktober. Und dann haben wir in der Halle, und das ist eigentlich das größte Gut, also das knappste Gut, ist dann die Probenzeit in der Halle mit dem Bühnenset, also mit der aufgebauten.
Und dann auch mit den Artisten wahrscheinlich.
Großen Bühne, mit dem kompletten Licht, mit LED und all dem, was dazugehört, mit Backstage und eben auch 50 Leute, die verpflegt werden müssen. Und all das sind natürlich riesen, auch Kostenpositionen, die da jeder Probentag, den man mehr raushandelt, auch kostet. Aber jeder Probentag ist so das Wertvollste. Also wir haben natürlich auch verschiedene Gewerke. Das heißt, der musikalische Leiter will mit der Band proben. Der Choreograf will unbedingt die Tanzszene jetzt in den Kasten haben. Der Chef von den Parcoursläufern wird ganz nervös, der hat die Bühne noch gar nicht getestet. Und da muss man gucken, dass man das in dieser kurzen Zeit wirklich alles koordiniert kriegt. Und das sind dann, ich sag mal, 500 Lichtcues, die da gesetzt werden müssen, wo die Leute genau wissen müssen, wo sie stehen, wenn das Licht da angeht. Das wird alles durchprogrammiert, das ist auf Timecode zum Teil geschaltet. Das ist kombiniert mit den Bildinhalten, die in der LED sind. Das ist auf Sound, es gibt Dolby Surround Sound. Das ist alles, in den paar Tagen wird das alles zusammengeschraubt. Während wir da proben, laufen die zum Teil noch mit dem Pinsel über die Bühne und streichen noch das Bühnenbild. Also es ist wirklich die aller intensivste Zeit. Und da ist natürlich auch die Jahrhunderthalle so wunderbar.
Sind Sie da 24 Stunden?
Wir sind 24 Stunden da. Wir nutzen dann auch jede Ecke, das heißt, wir nutzen auch alle anderen Hallen und haben dann 5, 6 verschiedene Beschallungssysteme, wo alle an ihren Sachen arbeiten. Und dann ist da Luftartistik bei, die besonderes Gespür verlangt und besondere Sicherheitsvorkehrungen. Und es gibt halt viel, viel, viel zu tun. Die Probenpläne sind minutiös, werden inzwischen auch fast eingehalten, weil wir gemerkt haben,
Anders geht's nicht.
Also es braucht viel Disziplin. Und teilweise sind die Künstler halt 18, 19 Stunden in der Halle und liegen schon schlafend hinten auf den Matten, bis sie dann dran sind, mir Licht zu machen und so, weiß nicht anders.
Ich war tatsächlich mal da in dieser unglaublichen Zeit, ich glaube vor 2 Jahren, weil wir für uns, für die IHK eine Veranstaltung am Vorbereiten waren und bin da durchgegangen und da haben wirklich welche gepennt. Und dann gibt's diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Rollbretter, die kennt jeder, mit denen man Möbel transportiert oder eben auch einen schweren Lautsprecher draufstellen kann, um den dann, also Bretter, viereckige Bretter mit vier Rollen drunter. Und die haben dann ein paar von den Jungs benutzt und quasi als Skateboard benutzt. Und da merkte man schon diese irre Atmosphäre aus, hier findet alles gleichzeitig statt und hier treffen sich so unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt mit völlig unterschiedlichen Begabungen und alles findet in diesen Hallen statt.
Ja, und jeder will natürlich auch glänzen. Also jeder Einzelne will auch möglichst viel Stage-Time haben und an seinem Licht noch ziselieren und den Boden noch prüfen und noch vielleicht noch einen Stempel drunter bauen lassen, bei so Schleuderbrett oder so, wo die dann sagen, das geht hier irgendwie 3 mm, gibt die Bühne nach. Und dann muss man überlegen, hat der jetzt recht, stoppe ich jetzt wirklich alles und lasse da 2 Stempel noch drunter setzen oder ist das jetzt... Kann ich da drüber wegsehen? Pi mal Daumen. Also man muss unheimlich viele ganz schnelle Entscheidungen treffen. Weil wenn der Künstler einmal auf der Bühne ist, dann könnte der sich da 3 Stunden mit aufhalten. Ne? Also ich könnte da noch so ein bisschen rosa gebrauchen da oben oder so. Ne? Also das muss man wirklich, wirklich knallhart sein. Muss die Künstler allerdings auch verstehen, weil bei vielen Künstlern sind halt diese 5 Minuten, die sie da auf der Bühne zeigen, das ist das Extrakt ihres Lebensschaffens.
Na klar.
Dafür haben sie 10 Jahre Schulen besucht, trainiert, Kostüm, Choreografie, Musiken ausgesucht und so weiter. Das ist der Moment, für die, wo sich ihre ganze Karriere, ihr ganzer Lebenszyklus, ihr ganzes Können und Wollen drauf fokussiert, sind diese 5 Minuten. Und die wollen die natürlich perfekt haben.
Und jetzt sind wir eigentlich über der Zeit und eigentlich müssten wir jetzt ein Ende finden, aber wir können das hier nicht machen, ohne wenigstens kurz angesprochen zu haben, die spannende Frage, was macht Urbanetics im Shutdown? Was ist dieses Jahr? Gibt es ein Urbanetics 2020?
Also seit April diesen Jahres habe ich ungefähr 4 verschiedene Shows geschrieben mit unterschiedlichen Parametern, mit unterschiedlichen Hygienekonzepten, mit unterschiedlich großer Cast-Stärke. Uns wurde relativ schnell klar, obwohl so früh auch nicht, aber uns wurde klar, wir können nicht mit 50 Leuten da im Backstage rumtouren, wie wir das haben. Wir kriegen die Atmosphäre nicht hin, wir müssen Abstände halten. Sie funktionieren auf keine
1000 Zuschauer reinpacken, wenn die Show stattfindet.
Wir kriegen die Künstler aus Japan nicht, die wir haben wollten. Ja, wir haben viele Ideen gesponnen, die wir dann über Bord geworfen haben. Wir können auch keine 1300 Zuschauer reinsetzen. Das heißt, wir haben auch nicht das Finanzvolumen, was man braucht, um die Show in der gewohnten Größe zu machen. Dann gab es eine Verkleinerung des Konzepts. Dann haben wir überlegt, weniger Cast, also 17, 18 Künstler, haben das Ganze durchgerechnet, uns überlegt, sind auch immer noch so ein bisschen dabei. Also es ist noch nicht ganz zu den Akten gelegt, aber es kommen immer wieder neue Probleme. Ich glaube, heute und morgen gibt es wieder neue Veranstaltungsrichtlinien, die von der Bundesregierung veröffentlicht werden. Da hängen wir auch noch so ein bisschen dran. Das will ich nur abwarten. Haben jetzt aber eine neue Idee eigentlich entwickelt und gesagt, wir müssen irgendwas Tolles müssen wir machen in Bochum. Also es kann nicht sein, dass
wir... Also es wird irgendwas geben.
Ja.
Sollen wir so im Nebel lassen?
Wir können so ein bisschen die kleine Idee, wir wollen also Bochum eigentlich inszenieren mit den ganzen Urbanetics-Leuten, mit den Choreografen, Musik und auch Künstlern, wollen wir irgendwie die Stadt inszenieren. Und zwar so, wie man das dann auch Corona-tauglich machen kann. Und dann schwebt uns vor, dass es irgendwie ein tolles Ergebnis gibt, was man vielleicht auch dann sich angucken kann. Was
okay, aber eine Show in der Jahrhunderthalle, klassisch auf der Bühne, mit den vielen Zuschauern, wird es dieses Jahr nicht geben?
Ich glaube, in kleiner Funken Hoffnung ist noch, aber ich glaube nicht.
Das mit der Hoffnung kann ich verstehen. Ich sage normalerweise am Ende dieses Podcasts immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Und das meine ich bei Ihnen ganz ernst. Ich glaube, ich würde mich sehr gerne nächstes Jahr mit Ihnen darüber unterhalten. Wie war die Show im Shutdown? Was haben Sie draus gemacht? Und wie geht's weiter? Herr Eggert, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie war es auch okay.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch und die guten Fragen, die Sie gestellt haben.
Sehr gerne. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
Gerne.